FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FOI-Podcast. Heute wieder mit zwei gut aussehenden jungen Männern, die unabhängig voneinander unterschiedlichen Lastern frönen, die beide aber äußerst appetitlich aussehen. Zum einen der wohlbekannte und immer lächelnde Markus Ahorner und
Hallo,
nicht
Björn.
Weniger lächelnd und nicht weniger gut aussehend heute unser Gast Frank Ostwald. Hallo Frank.
Grüßt euch zusammen.
Markus, was für eine Spirituose genießt du gerade?
Ich habe das Frank schon gesagt bei der Begrüßung, ja. Das ist mein Podcast-Portwein.
Es ist quasi ein Podcast.
Ein Podcast, ein Portocast. Okay. Ja, und es ist bei den heutigen Porto-Weinpreisen ist das ja auch, es ist ein Ruby, eine Reserve, steht hier drauf, Reserva.
Ja, ist ja immer gut, wenn man noch was in Reserve hat.
Ist immer ganz gut.
Genau. Gut, bevor wir vom Thema wegkommen, Frank, ich sage mal so, ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, bei dir ist es, glaube ich, deutlich offensichtlicher als bei vielen anderen unserer Gäste. Nichtsdestotrotz stelle ich die Frage, was führt dich in einen Podcast über Industrie und Innovation?
Also ich bin ja immer neuen Möglichkeiten, auch in eigener Sache Werbung zu machen, sehr aufgeschlossen und habe das dann beim FVI schon seit längerer Zeit verfolgt, dass ihr Podcasts macht. Dann hat mir der Jens Reißenweber mal eine Mail geschickt nach dem Motto, willst du nicht auch mal einen machen? Da hatte ich aber diverse andere Sachen zu erledigen und durch den monatlichen FVI-Newsletter habe ich dann letztens das wieder gelesen. Und dann hatte ich Markus angetriggert, den ich ja auch schon länger kenne, nach dem Motto, was haltet ihr denn mal von einem Podcast zum Thema SAP Instandhaltung, einfach und mobil nutzen, was er so spontan bejaht hat. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das denn heute Abend so abläuft und wie ich denn danach damit fleißig Werbung machen kann.
Sehr gut, bestimmt. Da bin ich schon mal sicher. Okay.
Vielleicht darf ich noch eine Sache in eigener Sache kurz sagen. Ja. Wegen unseres Tages heute. Der Tag der Aufzeichnung ist der 5. März. Ja. Und das ist der 20-jährige Gründungstag des FVIs. Und das ist der Verein, der diesen Podcast hier ermöglicht.
Das stimmt.
Also wir machen heute sozusagen eine Jubiläumssendung.
Ich habe auch schon gratuliert via LinkedIn.
Bravo, so ist es auch richtig. Mhm. Und wir möchten nichts weniger als Hunderttausende von Glückwünschen und dass wir in einem Meer von Blumen präsenten warten müssen. Also nichts Großes.
Wir werden dann noch ein paar Follower gewinnen müssen.
Oh, das wäre auch schön. Das wäre auch ein schönes Geschenk. Ein paar Follower oder natürlich Leute, die auch von dem Netzwerk des FVI profitieren möchten, so wie du das schon seit langen Jahren tust, sind natürlich auch gerne eingeladen, Mitglied zu werden.
Ja, absolut.
Ja, und der 20-jährigen Tradition des FVIs weiteres Leben einzuhauchen. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Du sagtest es eben schon, ja, SAP in der Instandhaltung. Was sind denn vielleicht so potenzielle Herausforderungen, die es da zu bewältigen gibt?
Das sind viele Herausforderungen, die heute in der Instandhaltung für den Fachbereich in Frage kommen, die denn mit SAP Instandhaltung arbeiten müssen. Also ich bin jetzt in diesem Sektor schon seit 23 Jahren unterwegs und ich stelle immer wieder fest, dass SAP in der Instandhaltung äußerst unbeliebt ist und ich dann, wenn ich die Möglichkeit habe, mit den Anwendern spreche, wieso die denn zu einer derartigen Einstellung kommen und dann höre ich meistens, ja, das ist äußerst schwierig zu bedienen, äußerst unübersichtlich. Wir finden uns da gar nicht wieder, unsere Prozesse werden nicht abgebildet und das ist irgendwie wie so ein Datengrab. Dann haben wir jede Menge Papierkram, aber können keine vernünftigen Auswertungen machen und. Und wenn ich denn die Möglichkeit habe und die Zeit habe, versuche ich denn dann mit diesem Anwender ins Gespräch zu kommen, dass es nicht unbedingt an der Software liegt, sondern dass da ein paar andere Parameter sehr wahrscheinlich mit hineingespielt haben, die man aber durchaus beheben kann.
Also man könnte sagen, der häufigste Fehler sitzt zwischen Stuhl und Keyboard.
Nein, der häufigste Fehler liegt daran, dass, ich sage jetzt mal, wenn SAP in der Instandhaltung eingeführt wird, und das habe ich in den letzten zwei Dekaden sehr, sehr häufig erlebt, dann hatte der Instandhalter gar nicht die Auswahl einer Instandhaltungssoftware, sondern sehr, sehr viele Unternehmen haben ganz einfach gesagt, wir setzen jetzt auf SAP. Ja. Und wenn das die Geschäftsleitung entscheidet, die IT entscheidet, dann bekommt der Instandhalter mitgeteilt, ja, und du kriegst auch SAP. Ob denn diese Software dann vielleicht für die Instandhaltung überdimensioniert ist oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Denn es gibt ja auf dem deutschen Markt geschätzt 100, 150 verschiedene Instandhaltungsprogramme. Aber die kommen alle für diesen Fachbereich dann nicht in Frage, wenn denn vorgegeben wird, SAP in der Instandhaltung einzuführen. Das ist so der erste Punkt, wo du schon vom Grund her ein Akzeptanzproblem hast. Der zweite ist dann, wenn denn diese Einführung stattfindet, machen das meistens große Beratungshäuser, die denn dann sicherlich sehr, sehr gut sind in kaufmännischen Modulen, wo die exzellente Berater auch bei der Akquise dann zum Kunden schicken, die den Kunden überzeugen, okay, dieser Dienstleister ist genau der Richtige. Und SAP Instandhaltung ist so dann der Wurmfortsatz. Das kommt dann irgendwann mal. Und ich habe das vor Corona immer so geschrieben, da kommt dann so ein 30-jähriger Forscher, junger Manager mit Nadelstreifenanzug, braunen Schuhen und Tablet unter den Arm und erklärt dem Instandhalter, wie denn jetzt sein Bereich zu funktionieren hat unter SAP. Und so wurde dann teilweise auch SAP in der Instandhaltung eingeführt. Das heißt also, dass das System dem Fachbereich übergestülpt wurde. Und er konnte sich hinsichtlich seiner Prozesse da gar nicht wiederfinden. Und das war dann das Nächste, wo die Akzeptanz dieser Software sehr stark leidet. Es hat aber auch die Fälle gegeben, dass denn dann SAP PM, so heißt ja das Instandhaltungsmodul von SAP für diesen Bereich, nicht in der ersten Welle, sondern so in der zweiten Welle implementiert wurde. Dann hat das dann die hauseigene IT oder Informatik gemacht. Da sage ich auch wieder, ja, das sind in der Regel Informatiker, die können vielleicht jetzt SAP, aber die verstehen nicht die Prozesse der Instandhaltung, die verstehen nicht die Sprache der Instandhalter und die können dann das System nicht gemäß der Prozesse der Instandhaltung ausprägen.
Ja.
Und wiederum war denn dann sofort ein Akzeptanzproblem gegeben, dass also nicht der Anwender vom Rechner nicht zurechtkommt, sondern das System wurde nicht gemäß seinen Prozessen ausgeprägt. Und der dritte Punkt ist, dass wenn denn nichtsdestotrotz mal das alles vernünftig eingeführt wurde und auch die Prozesse der Instandhalter berücksichtigt wurden, dass dann in den nächsten 15, 20 Jahren danach nicht ein einziges Mal Hand angelegt worden ist hinsichtlich, was gibt's denn an neuen Updates aus dem Hause SAP für die Instandhaltung, wo man vielleicht ein paar Sachen einfacher nutzen kann, dass wenn neue Mitarbeiter in die Instandhaltung kommen, da kein vernünftiges Training stattgefunden hat und so weiter und so fort. Also von daher sitzt für mich das Problem nicht vor dem Rechner, sondern es hängt meistens damit zusammen, wie denn SAP plant implementiert wurde. Und ich habe immer gesagt, man kann auch mit dieser Software vernünftig arbeiten, wenn man denn am besten einen externen Dienstleister beauftragt hat, der selber am besten aus der Instandhaltung kommt, der die Sprache der Instandhalter versteht und der auch sich noch sehr, sehr gut mit dem SAP-PM-Modul auskennt.
Darf ich an der Stelle mal reingrätschen? Ich glaube, es gibt einen fundamentalen und irgendwie auch nie behobenen, ein Missverständnis bei dem Ziel und Nutzen von ERP-Systemen, so ganz allgemein. SAP als eins davon und vielleicht auch das prominenteste. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ein ERP-System seine Berechtigung hat und wir beim Datenauswerten profitieren immer und regelmäßig davon, je näher das Verfahren oder der betrachtete Geschäftsprozess am Geldprozess des Unternehmens ist. Also je wirtschaftlicher, je kaufmännischer, je monetärer getrieben, desto eher intelligent und lohnenswert ist der Einsatz. Und umgekehrt gilt dasselbe auch. Es ist am wenigsten lohnenswert, wenn es sich um technische Zusammenhänge, technische Dokumentation, Engineering und ingenieurlastige Aktivitäten und Prozesse handelt. Und ich glaube, das Phänomen, das in den vergangenen Jahrzehnten, du hast recht, Frank, das sind Jahrzehnte mittlerweile, ja, passiert ist, ist, dass es diesen komischen Satz im Unternehmen gab, SAP ist das führende System. Und jetzt sagt Markus Ahorner, ja, für die kaufmännischen Zahlen. Und es gibt ja auch Schreibmaschinen, mit denen ich kaufmännische Systeme füttern kann. Also zum Beispiel kann ich mit technischen Systemen technische Daten erzeugen und dann eine Verlinkung, irgendeine Kombination oder irgendeinen Zusammenhang zu den kaufmännischen, zum Beispiel Buchungsplätzen oder technischen Plätzen herstellen, dann ist das ganze Problem schon auf einmal reduziert. Oder ich trenne die Systeme und sage, ich habe nur noch definierte Schnittstellen. Und mein großes Credo ist immer, technische Systeme für die Technik und kaufmännische Systeme für alles Wirtschaftliche. Könntest du dich damit anfreunden?
Das würde ich unterschreiben. Allerdings, wenn du als Anbieter einer Unternehmenssoftware, eines ERP-Systems an den Markt trittst, dann versuchst du natürlich alle Bereiche eines Unternehmens abzudecken. Ja. Und ich wiederhole mich, Instandhaltung ist der Wurmfortsatz von SAP und ist so das Stiefkind. Die haben zwar auch in den letzten Jahrzehnten der Hand angelegt, aber es gibt ja auch andere Anbieter, die ausschließlich Instandhaltungssoftwareprodukte anbieten. Die sind dann wirklich zugeschnitten auf diesen Fachbereich. Und wenn man aber jetzt als Instandhalter mit SAP PM arbeiten muss, dann ist eben die Zielsetzung, wie kann ich das am effektivsten, benutzerfreundlichsten und intuitiv machen? Und das geht meistens nicht mit dem SAP-Standard. Da muss man sich am Markt umschauen, was gibt es denn da für zusätzliche Möglichkeiten?
Gut, und ich denke mal, wir leiten jetzt mal so schön dahin, da kommt ihr ins Spiel.
Also ich sage jetzt mal, wir sind nicht die Einzigen auf dem Markt. Ich war mal zu einem Interview bei Pricewaterhouse, die haben mittlerweile, ich sage jetzt mal, geschätzte 40 Dienstleister im deutschsprachigen Raum identifiziert, die sich mit dem Thema SAP-Instandhaltung und einer einfacheren und mobilen Nutzung beschäftigen. Also wenn wir da ein Monopol hätten, wäre ich froh. Ich wäre sogar schon froh, wenn wir ein Oligopol hätten. Aber ich höre tagtäglich in meiner Arbeit neue Lösungsanbieter, die mir vorher noch nie untergekommen sind.
Was aber auf jeden Fall zeigt, dass das Problem vorhanden und, sagen wir mal, lösenswert erscheint.
Ja, das auf jeden Fall, weil alle freuen sich darüber, dass SAP im Standard nach wie vor, es gibt diese sogenannten SAP GUI-Masken, das ist das Graphical User Interface, und damit schreckst du also jeden Instandhalter ab, wenn der dann diese ganzen Reiter und Felder sieht und so weiter und so fort. Das ist ja heute nicht mehr die gängige Art und Weise, wie man eine Software bedienen möchte, sondern insbesondere auch, was jetzt den Nachwuchs anbelangt, die sind es gewohnt, mit einem Smartphone oder einem Tablet irgendeine App zu benutzen. Und ob dahinter SAP ist oder was das ich auch immer ist, denen herzlich egal. Hauptsache, sie können benutzerfreundlich arbeiten. Und diese Lösung gibt es jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren, werden immer ausgereifter. Und da sind wir dann einer dieser Anbieter.
Ja, das heißt, was macht ihr konkret in dem Fall? Also ich sage mal, ein Kunde kommt zu euch und sagt, okay, wir sind nicht zufrieden. Wir merken, wir haben Prozessdefizite in unserer Instandhaltungslösung respektive an der Schnittstelle zwischen Instandhalter und SAP. Ja? Wie fangt ihr an?
Also es gibt so verschiedene Ausgangssituationen. Wir waren ja jetzt beispielsweise auf der Maintenance-Messe in Dortmund als Aussteller und da hatten wir dann eine Reihe von Standbesuchern, die haben SAP im Hause, machen aber ihre Instandhaltung noch mit Excel, Access, Papier, irgendwelchen Microsoft-Produkten. Und die haben jetzt scheinbar die Auswahl, entweder eine professionelle Instandhaltungssoftware als Standalone-Lösung zu installieren oder eben sich anzuschauen, was bietet denn SAP PM. Wobei bei SAP PM war ganz klar die Zielsetzung, nicht nur den Standard zu nutzen, sondern auch ein intuitives Frontend, wie das so schön heißt, also eine benutzerfreundliche Oberfläche plus einer mobilen Lösung. Und wir bieten also bei derartigen Anforderungen Unterstützung bei der Einführung von SAP Instandhaltung. Genauso wie die, die es schon länger im Einsatz haben, dass wir den Moduleinsatz optimieren, bis zur Mobilisierung dieses gesamten Prozesses.
Also das heißt, ihr begleitet quasi, nehmt eure Kunden an die Hand und geht quasi von der Lösungsauswahl bis über die, sage ich mal, die Systemspezifikation, das Customizing, bis hin zur Umsetzung, Schulung, wie sie das nachher auch einsetzen können und ihre Instandhalter zu befähigen.
Ja, das ist der übliche Dienstleistungsrahmen, den wir anbieten. Ich sag jetzt mal, wenn jemand schon SAP im Einsatz hat und möchte das einfacher und intuitiver nutzen, dann schauen wir uns in der Regel in einem gemeinsamen Workshop an, wie nutzt du denn, wie ist zurzeit deine Aufbau- und Ablauforganisation in der Instandhaltung? Wie findet sich das wieder im System, sprich im SAP PM, wie er das ausgeprägt hat und welche Ideen er denn hat, diese Prozesse zu digitalisieren, zu mobilisieren? Welche Anforderungen er da hat, und dann setzen wir uns intensiv mit ihm zusammen und geben ihm vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis, was man vielleicht noch zusätzlich mobilisieren könnte. Dann schauen wir, inwieweit denn diese Anforderungen von unserer Lösung, das ist also in diesem Falle das ARGUS Maintenance Portal, schon abgedeckt sind, beziehungsweise was wir eventuell für ihn noch zusätzlich entwickeln müssen. Das machen wir innerhalb eines Workshops. Danach bekommt er dann ein umfängliches Protokoll und basierend darauf können wir ihm dann die Lösung gemäß seinen Anforderungen entsprechend installieren. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand SAP im Standard in der Instandhaltung nutzt, dann brauchen wir dafür gerade mal 30 Tage.
Ja. Vielleicht auch mal aus dem Erfahrungswissen, was sind denn so typische Fehler oder so typische Fallen oder Fallstricke, auf die Leute ja reinfallen, wenn sie gerade damit beginnen, so SAP in der Instandhaltung einzuführen?
Also der allergrößte Fehler, der gemacht werden kann, ist die Ausprägung der Anlagenstruktur. Ich sage jetzt mal, die haben heute Excel oder Access oder Papier und das muss ja in irgendein System gegossen werden. Und das, was man denn bei der Strukturierung der Anlage, man spricht in der SAP-Sprache von technischen Plätzen, Equipments, Baugruppen und so weiter und so fort. Wenn du das einmal ins System gegossen hast, dann hast du extremste Probleme, wenn du nach drei oder fünf Jahren feststellst, das war gar nicht so gut gemacht, wie wir das damals angelegt haben. Und ich habe in meinen ersten Jahren in der Branche mir eingetrichtert bekommen, dass also die Hierarchie so tief wie nötig und so flach wie möglich aufgebaut werden sollte. Also ich war ja auch mal ein Jahr in der Non-SAP-Instandhaltungswelt unterwegs. Da hat man mir dann erklärt, dass dann bis zu 8 oder 10 Hierarchieebenen gepflegt werden. Ja, dann sage ich immer, ja, dann weiß ich, dass ich auf der 8. Ebene die eine Schraube da installiert habe. Und wenn ich die jetzt ein Zentimeter nach rechts drehe, dass das dann im System abgebildet wird, das ist nicht Sinn und Zweck eines diesbezüglichen Programms, weil es muss ja alles gepflegt werden. Und da sollte man sich gerade was bei der Einführung von SAP Instandhaltung, was die Anlagenstruktur betrifft, sehr viele Gedanken machen. Genauso, es gibt ja viele Tätigkeiten in der Instandhaltung, die sind gesetzlich vorgeschrieben. Da gibt es Wartungsintervalle vorgegeben vom Gesetzgeber etc. pp. Das sind ursächliche Instandhaltungsarbeiten. Und dafür kriegt der Instandhalter ja auch ein Budget. Es gibt aber andererseits auch viele Tätigkeiten in der Instandhaltung, die sind nicht ursächlich Instandhaltung. Sondern da muss er, ich sag mal, wenn die auch für die Haustechnik zuständig sind oder für die Gebäudetechnik, dann müssen die mal bei der Sekretärin einen Schrank abbauen und woanders wieder aufbauen etc. Was ich damit sagen möchte, ist, man kann eine Anlagenstruktur auch nach der Instandhaltungs-Wien ausprägen, dass man hinterher in der Budgetverhandlung sagen kann, pass mal auf, das sind ursächliche Instandhaltungskosten. Da können wir auch nicht einsparen, weil die sind gesetzlich vorgegeben etc. pp. Und das ist ein Block an Kosten, der über den können wir durchaus sprechen, weil da werden wir immer angefordert, aber das ist nicht ursächlich Instandhaltung. Und das kann man bei der Anlagenstruktur von vornherein, wenn man sich dann Kopf macht, sehr gut ausprägen.
Ja. Vielleicht kurz eine Bemerkung zu diesen endlos vielen Ebenen. Also das kennen wir auch. Ich bin aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die oberen dieser Ebenen selten bis nie angetastet werden. Das betrifft, Frank, aber hilf mir bitte, wenn ich jetzt falsch liege. Das betrifft, was wir oft festgestellt haben, Unternehmen, zum Beispiel Konzerne oder zumindest Unternehmen mit mehreren Standorten, die vielleicht sogar übergreifend in verschiedenen Ländern arbeiten. Und dann ist die erste Ebene zum Beispiel die Länderkennung. Die zweite Ebene ist dann der Standort. Die dritte ist dann irgendwie ein Werk von verschiedenen Werken, die auch noch haben. Das heißt also, die ersten drei von diesen angenommenen, ne, was du eben gesagt hast, acht Ebenen, sind dann wahrscheinlich eher so Strukturmerkmale, wo man sich so global auf der Landkarte versucht zu organisieren. Ich gebe dir aber recht, wie tief soll man gehen? Weil diese Frage so häufig kommt, können wir da vielleicht kurz nochmal drauf einspringen? Was ist die tiefste Ebene, die du vorschlagen würdest? Also ich kenne immer als die unterste Ebene das Equipment oder das, sagen wir mal, die Maschinenebene. Gerade so, dass man noch identifizieren kann, was ist so der sinnvollste Buchungsplatz, der, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, von den Menschen, die nachher die Buchung darauf schreiben sollen, auch noch gefunden wird. Denn unser großes Problem bei der Datenauswertung ist, dass häufig auf viel zu hohen Ebenen gebucht wird, weil die Leute die unteren Ebenen gar nicht mehr benutzen. Hast du da eine Faustformel oder einen Daumenwert für die sinnvollste untere Ebene, die du empfehlen würdest?
Also was ich immer betone ist, ich bin kein SAP-Berater, ich bin auch kein SAP-Entwickler.
Das stimmt natürlich.
Da halte ich mich dann immer vornehm zurück, wenn ich mich denn dann gar nicht auskenne. Also die klassische Anlagenstruktur sind technische Plätze, Equipments und dann gibt es noch Baugruppen. Und spätestens da sollte man aufhören. Ja. Weil es gibt auch manche, die haben dann mehrere hierarchische Ebenen mit technischen Plätzen. Wichtig ist, das hast du auch gerade richtig beschrieben, wenn denn ein Instandhalter einen Auftrag ausführt, dass ihm sehr leicht gemacht wird, wenn er denn im Werk unterwegs ist, dass er am besten mit einem mobilen Endgerät identifizieren kann, an welchem technischen Objekt bin ich denn jetzt gerade und dass er denn darauf bezogen dann seinen Auftrag ausführen kann oder sagen kann, pass auf hier, Liebling aller Präsentation ist immer die Pumpe. Genau diese Pumpe ist jetzt hier defekt oder deleckt, dass er die sehr leicht identifizieren kann, dass er intuitiv eine Störmeldung dann am besten mit so einem mobilen Endgerät absetzen kann, die dann aber auch wirklich sofort im SAP landet.
Wie identifiziert ihr dieses Anlagenteil mit dem mobilen Endgerät? Ist da so ein Barcode drauf oder so ein Data Matrix Code oder irgendwas, was, sagen wir mal, so ist, du hast ja Abrieb, du hast gemeine Umgebungsbedingungen wie, also nicht nur Abrasion, du hast Korrosion, gemeine Gase, alles Mögliche, dass ich stelle mir das immer so vor, dass so ein QR-Code so nach wenigen Tagen, also der auf meinem Joghurt immer nicht lange hält, aber in der Produktionstechnik geht er irgendwie nach wenigen Tagen, schilt er sich so ab. Habt ihr da eine Technik, die zu diesem Identifizieren und diesem langfristigen Erhalt beiträgt?
Also es gibt Spezialisten für derartige Barcodes, RFID-Tags und so weiter und so fort. Das, was wir in unserem Argus Maintenance-Portal anbieten, sind so verschiedene Wege. Der eine ist, wir haben also die komplette Anlagenstruktur vom obersten technischen Platz. Die kannst du also Schritt für Schritt öffnen, bis du dann gegebenenfalls an dem Equipment oder an der Baugruppe bist, wo du davor stehst. Das ist Schritt 1. Schritt 2 haben wir auch, wir haben in dem Maintenance-Portal 22 Apps. Eine App lautet dann beispielsweise technische Plätze, eine andere App lautet Equipment. Das heißt, in der Regel weiß der Instandhalter, stehe ich jetzt vor einem technischen Platz oder vor einem Equipment, dann kann er einfach über den Suchbegriff, beispielsweise jetzt Pumpe oder Motor oder etwas, kann er dieses Objekt identifizieren. Und die dritte Möglichkeit, die wir bieten, sind die eben von dir angesprochenen Barcodes, QR-Codes, NFC-Tags, die heute aufgrund der technischen Möglichkeiten der mobilen Endgeräte es erlauben, dass der Instandhalter dann vor Ort das sehr, sehr einfach identifizieren kann.
Ja. Ich nehme mal an, das sind dann so auch so Technologien wie IEC 61406 oder sowas, ne? Also die klassischen Tags, ja, die ich auch dranhängen kann als ja, NFC oder sowas. Du hattest eben schon
als Ergänzung, bei vielen Unternehmen ist das aber noch Wunschdenken, weil sie sehen, ja, dass man das sehr einfach dann digital machen könnte, dass man das Leben des Instandhalters damit sehr vereinfachen könnte, haben es aber noch nicht.
Ja, ich denke halt auch, das sind Technologien, die ja jetzt gerade aufkommen, wo aber gerade in Bestandsanlagen natürlich auch eine riesige Arbeit erstmal darin besteht, das aufzuarbeiten, was denn da ist. Also das macht sich ja auch nicht von selber, sondern das muss ja auch irgendwer tun. Insofern.
Ja, wobei wir hatten da früher immer so ein Primitivverfahren, ne? Immer wenn jemand rausgeht und was repariert, dann ist er ja eher in dem Anlagenteil, dann kann er es auch taggen und kann das mit diesem Code oder dieser diesem Merkmal versehen. Und nach war man dann irgendwann durch alle Schritte der Anlage durch, bis auf die man nie reingeht, und die sind dann auch nie wichtig, weil die nicht gut gehen.
Also was wir auch noch anbieten, wir haben also, was unser Maintenance-Portal betrifft, das ist zum einen eben so eine, das nennt sich dann neudeutsch native App, das ist dann eben die mobile Nutzung auf dem Smartphone oder Tablet, das macht man dann in der Regel für iOS, für Android und für Windows-Mobile-Geräte, und zum anderen haben wir ein sogenanntes Dashboard, das ist also eine Browserlösung, die man einfach am Monitor öffnen kann, das ist dann in der Regel für den Planer oder für den Meister. Und man kann das aber auch auf dem Tablet aufrufen. Und wenn du zum Beispiel dann in der Anwendung auf ein Equipment draufgehst, dann gibt es dann einen kleinen Button. Und wenn du da draufklickst, wird automatisch der Barcode für dieses Equipment generiert. Und wenn du dann einen mobilen Drucker dabei hast, wärst du dann auch in der Lage, deine ganzen technischen Objekte in deiner Anlage damit auszustatten.
Praktisch.
Ja, ich glaube, das ist überhaupt so ein Phänomen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das große Heil dieser mobilen Instandhaltung ist die konsistente Datenerfassung. Wir haben so häufig, Frank, du siehst es in der Praxis viel häufiger, wir sehen ja immer nur das Endergebnis. Aber wir haben so häufig diese Diskussion bei der Datenanalyse, dass uns Kunden und Anwender sagen, ja, da haben wir Fehlbuchungen, das haben wir nicht sauber gemacht. Wir sehen das auch in dem Verlauf der Buchungen über die Zeit, dass zum Monatsabschluss, Monatsende dann immer diese riesigen Buchungswellen passieren, weil dann jemand nochmal irgendwie so 100 Papierdinger, die er schon auf seinem Schreibtisch hat, alle nochmal eintippert. Und ich verspreche mir, und die Kunden, bei denen die das bereits eingeführt haben, die geben, glaube ich, diesem Gedanken auch recht. Ich verspreche mir von der mobilen Instandhaltung eine konsistente, also durchgängige, eine zeitnahe und eine logisch richtige und auf der richtigen Buchungsebene durchgeführte Buchung aller dieser Instandhaltungsaufwendungen. Also Kosten ist ja immer Ressourcenverschleiß bei der Leistungserbringung. Und ich glaube, genau dafür, um diese Kosten zu erfassen, ist euer Ansatz genau der richtige. Würdest du das unterschreiben oder habe ich jetzt...
Das unterschreibe ich, wobei es dreht sich ja nicht nur um die Kostenerfassung, sondern auch um die technischen Informationen, weil die leiden ja genauso darunter, wenn denn dann alles auf Papier erfasst wird und dann irgendwann abends irgendjemand ein großer Stapel Papier auf den Tisch gelegt wird und der darf das dann alles händisch ins SAP-System einklimpern. Also das ist wirklich, ich sag jetzt mal, Schnee von gestern, und das kann man wesentlich einfacher und intuitiver heute handhaben.
Ist ja irgendwie auch Sklavenarbeit und unmenschlich, ne? Das muss man ja dazu
sagen. Ja, ich sag mal, das ist jetzt wirklich oldschool, wenn man die Möglichkeiten sieht, die man mit so einem mobilen Endgerät hat oder auch mit so einer intuitiveren Oberfläche, weil unser Slogan ist, wir machen SAP Instandhaltung einfach, um auch die Akzeptanz von SAP in der Instandhaltung zu erhöhen. Also ich sage immer, unsere Lösung riecht nicht wie SAP, schmeckt nicht wie SAP und trotzdem landen alle Daten sofort in SAP. Also wenn du dem Instandhalter dann so ein Smartphone in die Hand gibst und der soll da eine Störung anlegen oder einen Auftrag zurückmelden, der weiß gar nicht, dass das nach SAP geht. Der muss dann auch nicht mehr in SAP alle Transaktionen kennen und so weiter und so fort. Und was ja auch ganz, ganz wichtig ist, wenn er denn dann eine Meldung auf seinem mobilen Endgerät abgibt, dass denn dann auch sofort angezeigt wird, erfolgreich übermittelt. Also das, was wir teilweise erleben, ist, dass denn dann andere Lösungen im Einsatz sind, wo die dann 5 Minuten warten müssen, bevor sie mitgeteilt bekommen, erfolgreich synchronisiert. Dann leidet ja auch schon wieder die Akzeptanz.
Das ist ein guter technischer Punkt. Seid ihr angewiesen auf eine gewisse technische Infrastruktur bei der Datenübermittlung innerhalb der Anlagen? Nein. Also zum Beispiel, dass es genügend Knotenpunkte gibt, an denen ihr per WLAN oder Bluetooth oder welche Übertragungstechnik ihr immer nutzt, angebunden seid?
Also da gibt es dann unterschiedliche Philosophien. Viele sagen, ja, wir haben überall Knotenpunkte und WLAN ist bei uns flächendeckend. Erfahrungsgemäß gibt es dann trotzdem Schwachpunkte. Und bei anderen ist eben das Netz nicht so gut ausgebaut. Und dann gibt es immer das Beispiel, ja, wenn der Instandhalter mal in den Keller muss oder wenn das WLAN in diesem Bereich nicht so gut ist. Ich sage jetzt mal, eine marktfähige diesbezügliche Lösung, wie beispielsweise unsere, die muss on- und offline fähig sein. Und wenn er den dann offline arbeitet, einen Auftrag abarbeitet oder eine Störung anlegt und bewegt sich dann weiter, und ist dann im WLAN-Bereich, sage ich jetzt mal, dann ist es bei uns so, dass automatisch, ohne dass er da irgendwie nochmal extra einen Button klicken muss, automatisch die Daten dann synchronisiert werden.
Vielleicht noch eine kleine technische Frage. Euer Kernprodukt sozusagen, wie ich es eben verstanden habe, ist ja das Maintenance-Portal, ne? Ist das eine Zusatzkomponente, die zentral beispielsweise in der Cloud läuft? Ist das etwas, was lokal läuft? Wie ist das realisiert?
Also das bieten wir alternativ an. Cloud ist ja jetzt mehr und mehr ein Thema bei den Unternehmen, nachdem vor Jahren das ja noch mit größter Zurückhaltung betrachtet wurde. Und SAP selber, die haben jetzt ja auch die neue Politik Cloud-only. Und wir bieten es beides an. Also wir können es, wie das so schön neudeutsch heißt, on-premise, das heißt beim Kunden installieren. Hm. Aber wir können es auch für ihn in der Cloud hosten.
Ja. Und in dem Sinne, wenn ich das jetzt technisch richtig verstanden habe, bietet ihr, ist es quasi eine Middleware-Schicht zwischen SAP und dem Endbenutzer sozusagen, ne? Und ihr macht quasi eine Adaption, ihr stellt die Funktionen, die der Instandhalter in seinem täglichen Leben braucht, in einer deutlich brauchbareren Form zur Verfügung, um direkt an Maschinen oder Anlagen eine entsprechende Dokumentation der durchgeführten Wartungsarbeiten zu ermöglichen.
Ja, das ist vollkommen richtig umschrieben, Björn. Also wir haben eine Middleware-Konfiguration, die es uns aber auch erlaubt, ich sage mal, wir sind 100% offline-fähig. Was ich damit sagen möchte, SAP als Unternehmenssoftware, die muss ja auch gewartet werden. Die wird dann auch mal runtergefahren. Ja, was macht denn dann der Instandhalter?
Also
in unserer Lösung ist es also so, dass man das so einstellen kann. Man weiß ja, wann Wartungsarbeiten anstehen, dass wir unser System vom SAP loslösen, der Instandhalter trotzdem noch einen Auftrag anlegen kann, einen Vorgang abarbeiten kann, eine Störung anlegen kann und so weiter und so fort. Und wenn denn das SAP-System wieder hochgefahren wird, dann wird das automatisch im Hintergrund alles synchronisiert.
Ja. Also im Prinzip ein Puffer. Könnte man sagen, das ist so ein Beitrag zur Absicherung kritischer Geschäftsprozesse. Wir reden ja immer von Resilienz und Weiterführung von Geschäftsabläufen, wenn irgendwo mal IT-Schäden entstehen. Ich habe da eine gewisse Redundanz, so wie du das beschrieben hast, ne?
Ja, also auf jeden Fall ist der Instandhalter in der Lage, entsprechend weiterzuarbeiten. Das ist jetzt unserer Systemarchitektur geschuldet. Es gibt andere Lösungsanbieter, die haben ihre mobile Lösung quasi im SAP selbst programmiert. Wenn da das System runtergefahren wird, dann kann der Instandhalter nicht mehr mobil arbeiten. Das geht einfach nicht. Und wir sind da Deshalb haben wir auch diesen Technologieansatz gewählt, sicherlich im Vorteil.
Dann vielleicht nochmal eine Frage, um nochmal zurück zu referenzieren auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Du sagtest so schön, es gäbe mittlerweile 40 Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Hm? Was würdest du denn sagen, differenziert euch von denen? Also was könnt ihr besonders gut? Wo seht ihr eure Spezialisierung?
Also das Erste ist, dass die meisten bieten in Anführungszeichen nur eine mobile App. Hm? Das heißt, du hast ein Smartphone oder ein Tablet, da hast du dann deine Anlagenstruktur, da kannst du denn deine Aufträge und deine Vorgänge bearbeiten und also dann on- und offline fähig und dass man Störungen mit Foto, Video und derartiges aufnehmen kann, das ist purer Standard, das bieten alle. Das, was wir noch dazu gebaut haben, ist eben diese intuitive Oberfläche am Monitor, wo er nicht mehr mit diesem verhassten SAP GUI arbeiten muss. Hm. Und in dieser Browser-Ansicht haben wir dann die gesamte Instandhaltungsabwicklung plus noch eine Reihe von zusätzlichen Managementfunktionen, wie wir das nennen. Wir haben zum Beispiel ein Cockpit für Auswertung von Kennzahlen der Instandhaltung, weil die Daten sind ja alle im SAP. Wir haben einen sogenannten IoT-Monitor, das heißt, wir können Sensordaten visualisiert darstellen. Und wenn dann Schwellwerte unter- oder überschritten werden, wird automatisch im SAP eine Meldung oder ein Auftrag erzeugt. Es geht weiter bis hin zu einer Plantafel, wo man dann, wie das so schön neudeutsch heißt, per Drag and Drop einen Auftrag, einen Mitarbeiter zuweisen kann, bis hin zur kompletten mobilen Ersatzteilmanagement-Möglichkeit, dass also der Instandhalter auf dem mobilen Endgerät ein Ersatzteil suchen kann, wo liegt das jetzt, als wenn er dann durchs halbe Werk rennen muss. Sprich, diese Dashboard-Ansicht im Browser, das haben nur ganz, ganz wenige. Die meisten haben nur eine einfache App.
Okay, also quasi nur Eingabe ohne weitere Verarbeitung, um daraus eine Information zu generieren. Dann vielleicht mal, wir heißen ja zum Glück Forum Vision Instandhaltung. Das heißt, wenn wir jetzt uns mal alle in uns hineinhorchen, was wäre denn unser Wunsch und was sehen wir denn als die zukünftige Entwicklung im Bereich der mobilen Instandhaltung? Was sind vielleicht auch Themen, die noch offen sind, wo wir aber dringenden Handlungsbedarf sehen? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin?
Also da gibt's natürlich das Top-Thema, was momentan ja alle beschäftigt, ist natürlich die Thematik künstlicher Intelligenz. Und alle Dienstleister oder Mobilisten, wie ich sie immer nenne, beschäftigen sich jetzt damit, inwieweit sie denn das auch in ihre Anwendung integrieren können. Augmented Reality ist auch nach wie vor ein Thema, was aber nach wie vor nicht so wirklich vom Fleck kommt. Und das A und O ist es eben, dem Instandhalter, der mit SAP arbeiten muss, mit solchen Techniken, sage ich jetzt mal, das Leben wesentlich zu erleichtern. Und das greift immer mehr um sich. Und wir sehen ja auch immer die Nachfrage, wenn wir jetzt auf dem Messestand sind. Wir haben, glaube ich, in Dortmund 60 Firmen auf dem Stand gehabt, die sich für eine derartige Lösung interessiert haben. Und da kann man sehr, sehr deutlich erkennen, dass die Unternehmen auf Digitalisierung setzen. Wir werden natürlich auch von unseren Kunden angetrieben, die denn dann auch noch die eine oder andere Anwendung gerne digitalisiert haben möchten oder eben in einer intuitiveren Oberfläche, anstatt das irgendwo mühsam aus dem SAP herauszufieseln.
Ja, vielleicht um auf das Thema KI nochmal einzusteigen. Ich sag mal, wir haben ja multiple glühende Verfechter dieser Technologie.
Wer von uns dreien könnte das sein?
Ich glaube mehr als einer.
Genau, die Antwort ist alle drei.
Das, was ich ganz spannend finde in der aktuellen Diskussion, dass selbst in den technischen Berufen, sagen wir mal, der Hype stark darauf abhebt, dass ja diese ganzen generativen KI-Technologien unfassbar im Vordergrund stehen. Die haben natürlich auch einen Reiz und irgendwie ist das auch alles toll, dass man damit reden kann und so weiter. Und ich sehe auch dafür Anwendungen. Interessanterweise ist die analytische KI, die beispielsweise das tut, was Markus auch tut, also beispielsweise die Daten, die ihr dann schön gesammelt habt und ihr gut aufbereitet habt, dann nochmal zu crunchen und daraus eine Aussage zu generieren, etwas weniger im Vordergrund. Würdest du sagen, das eine oder das andere wird zuerst eine Anwendung in der Instandhaltung finden?
Also ich glaube auch, dass die generative KI zunächst Fuß fassen wird. Wobei das Interessanteste wäre ja, und das gilt ja für alle Instandhaltungsprogramme, wenn die Software selbstständig lernt, inwieweit zum Beispiel Wartungsintervalle verlängert oder verkürzt werden können. Dass also ein Instandhaltungsprogramm wirklich erkennt, inwieweit waren denn an einer Anlage entsprechende Störungen. Muss ich die Wartung alle 90 Tage durchführen oder kann ich das beispielsweise auf 120 Tage ausdehnen?
Außer es ist ich will jetzt nicht gemein sein, aber das ist genau die Idee unserer Entscheidungsmaschine. Genau dieses Problem zu lösen. Also zu sagen, wie kann ich die optimale Frequenz an Wartungen einstellen und wie kann ich das optimale Verhältnis bilden aus präventiv zu korrektiv? Das ist das, was du meinst, ne?
Ja. Und da gibt es auch im Hause SAP entsprechende Pläne. Es gibt jetzt auch SAP Marketing ist ja immer sehr, sehr kreativ. Da gibt es jetzt das sogenannte Asset Performance Management, was also genau in diese Richtung zielt. Und da wird man gespannt sein, inwieweit denn das denn dann diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben, auch tatsächlich erfüllt.
Ja, also ich sehe das halt auch so. Es wird eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich persönlich muss auch sagen, ich glaube, teilweise spannend ist auch die Verbindung aus generativer und analytischer KI. Also das heißt, ich baue mir quasi generativ eine Auswertung, ne, und wende sie dann an. Ja, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass das ein Riesenmehrwert wird. Und ein Thema, was, glaube ich, auch noch ein riesiger Fall wird, wir hatten eben davon gesprochen, wir haben ja riesige Aufwände, um Daten, die schon vorhanden sind oder die irgendwo, sage ich mal, mäßige bis schlechte Qualität haben, aufzubereiten, dass man das durchaus benutzen kann, um beispielsweise Benutzerhandbücher sinnvoller zur Verfügung zu stellen und dergleichen mehr. Also ich glaube, die Anwendungen sind immens.
Wir haben ja eben über Visionen gesprochen. Und also meine Vision der Produktionstechnik und der Anlagenwirtschaft ist, wie soll ich sagen, mehrfaltig. Also das eine ist, dass wir dem Anwender oder der Anwenderin im Moment situativ, ja, in dem eine Aufgabe zu lösen ist, alle Informationen, wie hat Bill Gates das immer so schön gesagt, at your fingertips, ja, zur Verfügung stellen. Also egal, wie ich in die Anlage gehe, egal, wie dreckig oder gemein oder abrasiv die Umgebung ist, ich habe irgendwie meine Werkzeuge, also meine digitalen Werkzeuge dabei, um zu sagen, ich kann auf alles in jedem Moment zugreifen, und zwar ohne, dass ich lange suchen muss. Also diese kluge Maschine, die da im Hintergrund sitzt und von der ich eigentlich gar nicht wissen will, wie die arbeitet, die liefert mir auch mit den öligsten Fingern auf meinem Tablet oder auf meine Brille oder was immer das Medium der Darstellung sei, die gewünschte Information, ohne dass ich viel tun muss. Und wie tut sie das? Sie hat erstmal alles parat, sie vernetzt alles, sie denkt irgendwie, wie mein eigenes Denken funktionieren würde. Und der eine denkt eher so in Anlagen, Baumstrukturen, und der andere sagt eher, na, ich habe eigentlich eher so räumlich die Anlage vor Augen. Und der dritte hat vielleicht noch einen dritten Weg. Egal wie, für mich maßgeschneidert hat dieses System erkannt, wie ich funktioniere und wie ich gerne denke, liefert mir die Sachen im idealen Verfahren und hat alle Informationen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Björn. Die Informationen sind also von der Zeichnung bis hin zur Betriebsanleitung, eventuell die Ersatzteilliste, egal was ich brauche. Und dann kommt das, was der Frank macht und sagt, Mensch, ich möchte eigentlich auch noch meine Arbeiten und meine Ressourcen erfassen und buchen. Und ich möchte auch hier diesen Link herstellen zwischen diesen Systemen mit einem beliebigen Endgerät und am liebsten auch noch, wenn drüben die ganze Technik ausfällt. Bei mir wird irgendwie durch Magie der IT alles gespeichert. Und wenn der Strom wieder anspringt, dann wird das vollautomatisch synchronisiert. Und ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern und kann wie bisher meiner Arbeit nachgehen, die ja eigentlich vielleicht mechanisch oder elektrotechnisch oder leittechnisches reparieren oder pflegen oder warten der Anlage darstellt. Also ich muss IT machen, aber ich merke gar nicht, dass die stattfindet. Wär das nicht eine schöne Vision?
IT, die nicht wehtut.
Oh.
Also du hast das sehr schön zusammengefasst, Markus. Das, was du da gerade alles an Ersatzteilen, an diesen und jenen und folgenden Informationen, die hast du ja im Mobil alle dabei. Was ja heute digital erfasst wird, sind dann eben, wenn es irgendwo zu Störungen kommt, dann kann man das auch auf dem mobilen Endgerät erfassen, mit Schadensbild, Schadensursache und so weiter und so fort, dass man denn dann auch Stand heute schauen kann, was war denn in der Vergangenheit an diesem technischen Objekt? Hat es denn in der Vergangenheit schon mal diesen ähnlichen Fehler gegeben? Und jetzt mache ich mal einen Sprung zur KI. Was der Idealfall wäre, ist, wenn denn vernünftig dokumentiert und einfach eingegeben wird und es tritt wieder das gleiche Schadensbild auf, dass einem dann die KI innerhalb der Anwendung sagt, auch in der Vergangenheit haben die Kollegen dafür folgende Lösungswege beschritten, A, B oder C, dass also das relativ oder dass damit der Instandhalter relativ schnell in der Lage ist, eben die Störung auch zu beseitigen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja eine Kernaktivität, die wird niemals weggehen. Dieses, was du eben ansprachst, dieses Beseitigen der Störung. Anlage steht und muss produzieren und die Wertschöpfung läuft mir praktisch wie in so einem Sieb durch die Löcher des Siebes durch. Durch die Finger zerrinnt mir das. Das heißt, in dem Moment passiert mir nichts anderes. Die Anlage soll wieder funktionieren. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht dramatisch ändern. Wovon wir auf der IT-Seite, glaube ich, alle träumen, ist, diese Situation zu vermeiden. Also irgendetwas zu finden, zu sagen, das tritt erst gar nicht ein. Das ist sicherlich der visionäre Teil. Also vielleicht können wir realistisch sagen, wir reduzieren die Anzahl der Fälle, in denen das passiert. Und gleichzeitig sind wir ja bedroht, also aus Sicht dieser Technik, sind wir ja bedroht von diesen kaufmännischen Randbedingungen wie halt die Anlage verfügbar, wenn ich sie brauche, aber mach das zu minimalen Kosten. Verbrauche keine Ressourcen, halte keine Ressourcen vor, auch wenn du mit deinen Lieferanten mit einer gewissen Wertschöpfungstiefe arbeitest, bitte auch so wenig wie möglich, wir möchten die nicht alle verwalten. Also ein Netz von Widersprüchlichkeiten und eigentlich unlösbaren, so für den Menschen zumindest unlösbaren Anforderungen. Und ich denke, eine dieser IT-Hilfen, die uns das bieten kann, und in der Vergangenheit hat uns IT, glaube ich, eher geplagt in der Technik. Das ist das, was Björn eben meint. Das soll nicht wehtun, ne? Aber in der Zukunft, wenn wir das ideal gestalten, ist das etwas, was im Hintergrund läuft und viele dieser Widersprüche wegrechnet, indem es optimale Punkte findet und mir einfach Vorschläge macht. Deswegen plädiere ich ja immer für meine große Theorie der Entscheidungsmaschine. Das ist keine, die Entscheidung vollautomatisch trifft, aber die sie mir vorliegt und sagt, Markus, mach jetzt mal dies, mach jetzt mal das. Das ist jetzt momentan aus unserer Sicht und auf Basis der Zahlen der Vergangenheit der intelligenteste Vorgehensweg. Wäre das eine Vision, mit der ihr euch anfreunden könnt?
Das ist gar keine Vision. Ich sag jetzt mal, wir haben in unserem Maintenance-Portal auch einen IoT-Monitor. Das heißt, die Sensordaten werden in unserer Oberfläche visualisiert. Das findet aber komischerweise bei den Interessenten relativ wenig Interesse, weil die sensortechnisch Stand heute schwach ausgestattet sind. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Aber die Möglichkeit ist, dass, ich sag mal, einfach formuliert, wenn denn Sensordaten übertragen werden, dass denn dann entsprechend eine Meldung erzeugt wird hier, da ist ein Wert überschritten, da muss was getan werden. Vision ist es ja, dass man denn derartige Daten auch entsprechend aggregiert und dann schon frühzeitig Gegenmaßnahmen einleitet, dass es gar nicht zu diesen Maschinenstillständen etc. kommt. Das ist so. Weil damit kann man die Instandhalter noch effizienter einsetzen, damit würde der Ersatzteilbedarf weiter reduziert werden und so weiter und so fort.
Ich glaube, das ist ja die, sagen wir mal, in meinen Augen dadurch, dass es immer irgendetwas gibt, was man quasi physikalisch schlecht fassen kann, respektive was einfach dem Zufall überlassen bleiben wird, ne, weil wir es halt einfach nicht hinreichend beobachten können oder die Beobachtung zu teuer wird, ne, wird es halt immer eine asymptotische Annäherung an diesen Idealzustand sein. Aber in dem Sinne ist das in meinen Augen die große Vision der Instandhaltung schon seit Jahren, ne? Eigentlich schon zu reparieren, bevor der Ausfall eintritt, aber auch nicht zu früh.
Und nicht zu viel.
Ja. Ja, in dem Sinne, ne, so viel wie nötig und so kurzfristig wie möglich.
Ja, letztlich, ich sage jetzt mal, wenn wir das jetzt wieder auf SAP runterbrechen, auch das, was wir alles besprochen haben, ist ja auch das Thema der Nachwuchskräfte. Und ich werde nie vergessen, wie ich, das ist jetzt mittlerweile genau 10 Jahre her, wo ich denn dann auf dem Messestand einen Besucher hatte, ich sag jetzt mal so in den 50ern, der hatte 3, 4 junge Leute dabei. Und dann erklärte er mir, ja, er hat SAP PM im Einsatz und er möchte jetzt unbedingt eine mobile Lösung. Ich sage, Moment mal, Sie haben doch, also damals war ich noch bei einer Firma, die hatte keine mobile Lösung, sondern wir hatten eine sogenannte Vorschaltmaske gebaut, wo denn dann der Instandhalter in der Lage gewesen wäre, ich sage jetzt mal, in der Kaffee- oder in der Zigarettenpause in die Werkstatt zu gehen, PC ist eingeschaltet, SAP ist oben, dann hätte er sehr schnell und sehr einfach mit einer sogenannten optimierten Rückmeldung binnen einer Minute Meldung, Auftrag und Rückmeldung erzeugen können. Daraufhin sagte dann dieser Instandhaltungsleiter, ja, aber ich will sexy werden. Ich habe ihn dann erstmal etwas irritiert angeschaut, dann sagt er, ja, wenn ich die jungen Leute sehe, das hat sich ja in den 10 Jahren noch viel, viel mehr verstärkt, die kennen nichts anderes mehr außer ihr Smartphone oder ihr Tablet und damit wollen die arbeiten. Die sind das gewohnt und das ist eben auch der Trend, dass man sich dieser Richtung gar nicht mehr entziehen kann. Und wenn heute denn dann Nachwuchskräfte in der Instandhaltung versucht werden zu rekrutieren, dass man denen sagen kann, hier, das ist dein Arbeitsgerät neben deinen sonstigen Werkzeugen, wo du denn das alles einfach dokumentieren kannst.
Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Faktor, ne? Also lange Zeit war ja generell, also wir haben jetzt viel über ein Programm geredet, aber man das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass generell Enterprise-Software oder Industrie-Software nicht unbedingt ein Meisterwerk des UX-Designs sind. Also ich bin immer wieder fasziniert, sozusagen, also die Software, die wir alle jeden Tag benutzen, hat massive Fortschritte gemacht. Das, was man, ich sag mal so, wenn ich mal an eine Werkzeugmaschine gehe und möchte NC-Programme schreiben, das sieht genauso aus wie in den 90ern. Also ja, da gibt es kaum einen Unterschied. Mittlerweile setzen sich da auch so ein paar neuere Paradigmen durch, werkstattorientierte Programmierung beispielsweise, die aber trotzdem irgendwie immer noch das gleiche Look and Feel haben. Also man möchte sich da gar nicht oder man verabschiedet sich da nicht so wirklich von.
Ja, und wir gehen genau den entgegengesetzten Ansatz. Wir haben also eine Mitarbeiterin, die ist bei uns Head of Design, weil die achtet ganz speziell darauf, dass was unsere Programmierer alles so wunderschön an neuen Apps entwickeln, dass die nochmal mit Argusaugen darauf schaut, inwieweit ist das denn wirklich benutzerfreundlich für unsere Zielgruppe, sprich den Instandhalter. Ja. Weil wenn der die Software nicht akzeptiert, dann hat das ganze Projekt schon verloren und das ist das A und O, dass die eben eine einfache, intuitive Anwendung bekommen, sei es jetzt am Bildschirm oder sei es auf dem Smartphone, wo sie mitarbeiten können.
Ja, absolut. Frank, wir haben viele positive und gute Argumente gehört, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Und jetzt bleibt noch eine wichtige Frage offen. Wo kann man das tun?
Das kann man beispielsweise über meinen LinkedIn-Kanal, über unsere Webseite arcvis.com. Und ich bin auf allen sozialen Kanälen vertreten und freue mich immer über Anfragen. Vollkommen unverbindlich, vollkommen kostenlos kann man auch unsere Anwendung testen. Man muss also bei uns nicht die Katze im Sack kaufen, sondern kann selber zu Hause mal auf dem Smartphone oder Tablet das Maintenance-Portal ausprobieren, um sich eine Meinung zu bilden.
Perfekt, das klingt hervorragend. All diese Kontaktkanäle werden wir selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken. Also das heißt, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat oder nicht mitschreiben konnte, weil im Fitnessstudio oder auf der Autofahrt, keine Sorge, wir haben es alles nochmal in direkt klickbarer Form vorbereitet. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden oder bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit, insbesondere bei dir, Frank, für deine Zeit hier an unserem kleinen Podcast-Projekt mitzuwirken. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich natürlich für die Zeit und Aufmerksamkeit, wieder bis zum Ende durchzuhalten. Es bleibt die Frage offen, gibt es Geschenke, Markus?
Nur das übliche Schulterstreicheln. Und selbst da müsste ich mir schon eine kleine Leiter besorgen, um bei manchen unserer Gästen bis oben an die Schulter zu kommen. Aber ich, mein Angebot steht, ich tue mein Bestes.
Okay, dann würde ich sagen, jeder, der gerne Schulter gestreichelt, geklopft und abgestaubt haben möchte, meldet sich bitte.
Beim Abstauben bin ich sehr, sehr gut.
Das freut mich. Das freut mich. Ja, das freut mich zu hören. Meldet sich bitte bei Markus. Mich bitte in Ruhe lassen damit. Frank, Markus, vielen Dank. Einen schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Auch alles Gute. Bis dann.